Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Oh, wow, 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 die erste Riesenkrise bei RB Leipzig. Verlieren die tatsächlich ein Spiel? Unglaublich. Leipzig nicht mehr Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga, weil die Bayern so eine Schwächeperiode, auch wenn sie kurz ist, natürlich eiskalt ausnutzen und dann so ein Spitzenteam wie dem VfL Wolfsburg einfach mal mit 5:0 nach Hause schicken. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr dabei seid. Geh mal kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 14. Spieltag. Heute mit Konstantin Eckner von unter anderem Spielverlagerung.de. Auf Twitter ist er cc-Eckner. Hallo Konstantin.
Servus.
Was nimmst du denn mit von diesem 14. Spieltag in die Woche?
Ich nehme eine Beschwerde mit, dass sich die Vereine langsam mal darüber im Klaren werden müssen, was sie jetzt für eine Strategie verfolgen. Entweder sie gewinnen die ganze Zeit oder sie verlieren die ganze Zeit, weil wenn ich mir die Top-Mannschaften anschaue, dann sehe ich bis auf Bayern München keinen Dreier an diesem Spieltag. Und wenn ich dann nach unten gehe in die Tabelle, sehe ich viele Siege. Also es wäre ganz gut, wenn sich die Vereine langsam mal festlegen, was sie für eine Rolle spielen wollen. Das macht es für uns dann einfacher.
Naja, aber
man sie dann einen Grund, Boden zu reden oder sie natürlich in den Himmel zu loben. Aber so müssen wir uns ja jede Woche dann korrigieren.
Ist aber dann doch vielleicht auch wieder ein Zeichen dafür, dass ja in der Liga fast jeder jeden schlagen kann und dann halt mal wieder eine Mannschaft eine Serie hat und eine andere halt eine Negativserie. So wie die lange Negativserie mit RB Leipzig jetzt mit dieser einen Niederlage. Wahnsinn, was ist denn da los?
Auf alle Fälle. Naja, also es ist aber trotzdem ganz, ganz interessant eigentlich, dass es gerade dann an einem Spieltag so zusammenfällt. Gut, da gab es auch direkte Duelle. Trotzdem gibt es dann einige, oder fast alle Mannschaften vorn, die sich ja so etabliert haben, es sind also die ersten sieben, die es leicht abgesetzt hatten vom Rest des Feldes, dass dann eben da sechs Mannschaften nicht gewonnen haben, bis auf Bayern München eben mit dem klaren Sieg gegen Wolfsburg. Auf der anderen Seite dann eben Hamburg, Ingolstadt, Bremen, auch Gladbach, die ja eher zur zweiten Abteilung aktuell gehören, machen dann eben Dreier.
Ich finde ehrlich gesagt, ich finde das weiterhin interessant, dass zwischen drei Hertha BSC und nehmen wir sieben Köln vier Punkte liegen. Leverkusen wird da sicherlich noch mit dazukommen. Schalke, gut, jetzt erstmal wieder ein bisschen runter in der Tabelle, aber wird da noch dazukommen. Dann ist das zumindest ausgeglichen. Dann haben zwei Mannschaften mit identischer Punktzahl vorne mit den Bayern und RB Leipzig und wir sind jetzt fast durch mit der Hinrunde, 14 Spieltage, haben dann nochmal ein schönes Topspiel zwischen Leipzig und Bayern vor Weihnachten. Also klar, fehlt vielen Vereinen die Konstanz, aber ich find's unterhaltsam. Also das war in den letzten Jahren nicht so. Ich weiß, andere sehen das komplett anders. Die wollen eine dominante Mannschaft haben, vor allem wenn sie Bayern-Fans sind. Aber ich meine, das ist halt sportlicher Wettkampf. Da natürlich kann man auch sagen, das ist vielleicht jetzt auch weniger Qualität als in den letzten Jahren, vor allem an der Spitze, aber es ist sportlicher Wettkampf. Deswegen finde ich es interessant. Hatte man auch so ein bisschen verlernt, glaube ich, in den letzten Jahren. Habe ich, glaube ich, hier auch schon ein paar Mal gesagt, dass halt tatsächlich zum sportlichen Wettkampf Gewinnen und Verlieren gehört. Für die meisten. Eigentlich für alle. Und,
ja. Also du hast jetzt einige rausgehauen. Jeder kann jeden schlagen. Ist eben Fußball und sportlicher Wettkampf gehört dazu. Ja, Fußball ich kann natürlich so in allem zustimmen. Und so wenn man sich mal anschaut, also die Trends quasi bei den Clubs, wenn man so immer die letzten 6-7 Spiele dann schaut, Niederlagen, Unentschieden, Siege, dann gibt es aktuell ja auch nur zwei Teams, die quasi eine längere Niederlagenserie angehäuft haben. Das ist einerseits Darmstadt, die zuletzt alles verloren haben, hier mal ein bisschen unglücklich, da mal ganz klar verdient. Und zum anderen Mainz, die jetzt drei Niederlagen einstecken mussten und da auch zurückgefallen sind. So ein bisschen mehr oder weniger abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit haben die so eine Niederlagenserie eingeheimst, habe ich so das Gefühl. Also zumindest Mainz steht jetzt nicht unbedingt im Fokus und wird als Krisenmannschaft definiert, aber die bei denen läuft auch aktuell nicht. Aber ansonsten gibt es eben nur Mannschaften, die mal gewinnen, mal unentschieden, mal verlieren, vielleicht mal zwei Niederlagen in Serie oder zwei Siege, bis auf eben ganz oben RB Leipzig und Bayern, die jetzt längere Serien immer hingelegt haben. Ist es zumindest auch eben interessant zu sehen, dass das stimmt ja eigentlich sozusagen mit einem Punkt überein, dass jede Mannschaft jede andere schlagen kann und dass es eben wenig Konstanz einfach gibt. Und insofern glaube ich auch zumindest, dass wir natürlich noch ein paar Wechsel sehen werden. Also du hast jetzt Schalke und Leverkusen angesprochen, die können auch nach oben kommen. Mhm. Mainz ist für mich auch so ein Fall, die haben Potenzial nach oben zu klettern nochmal. Die haben aber auch Potenzial irgendwo noch ganz unten reinzurutschen. Und dann hast du natürlich noch die Sorgenkinder der Liga, wie man so schön sagt. Also Wolfsburg vor allem, denke ich, ist das größte Sorgenkind, weil gemessen an der Finanzkraft und am immer noch vorhandenen Potenzial im Kader und dann eben dem Tabellenplatz in Relation gesetzt und auch allgemein der Spielweise und den Auftritten dieser bisherigen Saison, also in den 14 Spielen, das ist schon sehr, sehr bedenklich.
Ja, Christopher ist ja heute nicht da, wird dann wahrscheinlich nächste Woche wieder mit dabei sein, aber ich habe da jetzt auch am Samstag dann einen Tweet gelesen von Ed der Bayern-Blog, dem Steffen Meyer, der ja auch für Mir ist ein Rot schreibt, und der hat geschrieben, seiner Meinung nach, ich suche den Tweet nochmal raus, aber Wolfsburg so auf dem Niveau mit Werder, also genau hier, schwächster Gegner in der Allianz Arena seit Werder am ersten Spieltag, hat er geschrieben, unter dem Hashtag FCB WOP, also ja, WOP die Bob nach unten weiterhin beim VfL Wolfsburg. Aber weil du das hintere Tabellendrittel auch angesprochen hast, auch da, ich meine, es ist keiner abgeschlagen, ja, also Darmstadt 8, Ingolstadt 9, HSV Wolfsburg 10, Werder und Augsburg 14, also Werder jetzt da auch so ein bisschen raus, ein bisschen aber nur, weil, also meiner Meinung nach, das ist so die Regel, die ich persönlich für mich aufgestellt habe, alles was an zwei Spieltagen, also sprich 6 Punkte, alles was an 2 Spieltagen aufholbar ist, jetzt noch nicht total abgeschlagen, weil es durchaus mal passieren kann, dass vor allem da hinten drin halt meine Mannschaft zweimal in Folge nicht gewinnt und einen halt einen Lauf kriegt. Also da, also das ist ja alles noch eng. In dem Fall ist es an einem Spieltag aufholbar. Ja? Also da ist ja noch nichts verloren für keinen. Und also Darmstadt, vielleicht da will ich ein bisschen was dazu sagen gleich, da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht wieder ein bisschen besser wird jetzt in den nächsten Wochen und dann auch in der Rückrunde. Was hast du denn gesehen am Wochenende? Was willst du sprechen?
Ich würde gerne über das Samstagabend Anführungsstrichen Top-Spiel Anführungsstrichen sprechen wollen. Hertha BSC gegen Werder Bremen aus dem Berliner Olympiastadion.
Eine 0-1 Niederlage von Hertha BSC gegen Werder Bremen. Kruse. Kruse. Willst du über Kruse sprechen?
Ja, können wir auch machen. Wollen wir die ganze, ich sag mal, die Diskussion anfeuern, warum Kruses Trikot so ein bisschen breit gezogen ist? Oder über was wollen wir reden bei Kruse?
Nee, gib mir einfach deine Einschätzung zu diesem Spiel. Du hast da jetzt das Topspiel schon in Anführungsstrichen. Nee, er scheint nicht unwichtig zu sein für die Mannschaft, Max Kruse.
Nein, er ist auf alle Fälle wichtig. Gerade auch in Kombination mit Pizarro.
Ja.
Da gab es ja dann auch wiederum die Umstellung. Als beide wieder reinkamen, hat man dann von einem System, was zumeist mit einem Stürmer gespielt wurde, jetzt noch vor 2 Wochen gegen in Hamburg, also 4-1-4-1, Umstellung hin zu einem 4-4-2. Also ich glaube, Kruse alleine ist wichtig, aber der Schlüssel für Werder zumindest im Offensivspiel, auch im Umschaltspiel, ist eben die Kombination Pizarro, Kruse über die Außen, dann Gnabry und Bartels. Das wurde ja von Sky so ein bisschen als, ich weiß nicht, die magischen 4 bezeichnet. Also man versucht natürlich da auch ein Narrativ zu finden für eben dann diese individuell gut besetzte Offensivabteilung Bremens, auch gerade, wenn man das ein bisschen vergleicht damit der Defensivabteilung, die vielleicht zumindest rein von den Namen her um einiges schwächer besetzt ist. Und ich sehe Kruse und Pizarro ja beide als mitspielende Stürmer, und das hat man auch ganz gut erkennen können jetzt bei den Partien, die Werder mit ihm bestritten hat, also eben gegen Ingolstadt den Sieg und jetzt den Sieg in Berlin, dass beide sich ihm immer wieder einschalten können, auch als Anspielstation, also den Ball bekommen, den Ball wieder ablegen können, den Ball halten können, eben keine Mittelstürmer sind, die nur auf Zuspiele ganz vorn warten, was gerade auch für eine Mannschaft wie Werder Bremen, der ein Spielmacher abgeht, muss man so sagen. Also Junuzovic ist eben kein richtiger Spielmacher. Barkfrede kann aus der Tiefe heraus ein Spiel antreiben, aber ist auch kein Spielmacher. Und Clemens Fritz auf gar keinen Fall. Der hat andere Stärken, aber die liegen nicht im spielmachenden Bereich. Deshalb braucht man eigentlich zwei Stürmer, die in gewisser Weise mitspielen können und eben auch den Mittelfeldakteuren helfen können. Ansonsten ist Werder Bremen im Offensivspiel zu harmlos und würde eben da sehr, sehr wenig kreieren können. Ich meine, selbst in dem Spiel jetzt in Berlin haben sie jetzt, ist sie nicht dadurch aufgefallen, jetzt einen großartigen Spielaufbau zu zelebrieren, sondern es war ja doch so, dass sie vor allem versucht haben, Bälle abzufangen und dann ins Umschaltspiel zu kommen und da eben Kontersituationen zu kreieren. Aber auch da ist es eigentlich ganz gut, wenn man mobile, agile, mitspielende und mitdenkende Stürmer hat. Und da ist eben die Kombination Kruse-Pizarro eigentlich schon sehr passend für Werder Bremen. Ich sag mal, der Kruse einerseits, okay, oder die Offensivabteilung in Gänze ist sicherlich ein Pluspunkt aktuell, weil man individuelle Qualität hat. Wenn man die ganz gut auf die Straße kriegt, dann kann man da Gefahr ausstrahlen. Aber eigentlich der Kniff gegen Hertha war die um einiges verbesserte Defensivabteilung beziehungsweise das Defensivsystem, das eben sich viel kompakter präsentiert hat, also in einem 4-4-2 verteidigt und da eben sich nicht unbedingt durch Manndeckungsaufgaben herauslocken lassen hat, also mindestens nicht ständig. Das war ein Problem bei Werder eben in vielen Spielen zuvor, dass sie häufig in Manndeckung gehen und wenn dann sich im Gegenspieler wegbewegen, in andere Räume begeben, dass sich dann die Werderaner, also der jeweilige Spieler, der zuständig ist, dann für die Deckungsaufgabe eben mitziehen lässt und dadurch werden natürlich Räume geöffnet. War auch gegen Hertha zum Teil der Fall. Man hat es aber ganz gut dosieren können. Und zugleich hat man es geschafft, hier und da diese Manndeckung dann in den richtigen Moment aufzulösen und ins aggressive Pressing überzugehen. Prominentes Beispiel ist da eigentlich das 1:0. Denn in dem Moment, wenn man sich Szenen nochmal anschaut, ist es so, dass Fritz und Bargfrede waren beide manndeckend im Mittelfeld. Bargfrede verfolgt den tiefen Sechser, der Herr Tarner, der sich quasi zwischen die Innenverteidiger fallen lassen wollte oder fallen ließ, wie das ja ständig tausendfach pro Spieltag zu sehen ist, dass ihm der eine Sechser dann zurückfallen lässt. Bargfrede verfolgt den, lässt sich damit eigentlich auch von seiner Position wegziehen, weil er dann viel weiter wegsteht vom Mittelfeldzentrum, aber geht eben dann weg von seinem Gegenspieler und presst durch zum Torhüter, der dann einen relativ schwachen Pass spielt, zu stark, der dann wiederum den Ball verliert am Ende, also der dann angelaufen wird von, ich weiß nicht, müsste Pizarro gewesen sein, er lässt sich von Pizarro unter Druck setzen, weil dann eben beide Stürmer auch aggressiv ins Pressing gehen, Kruse antizipiert das gut und übernimmt dann den Ball und verwandelt zum 1:0. Also in dem Moment hat er dann gesehen, dass einerseits Werder weiterhin Manndeckung spielt und das vielleicht nicht immer optimal dann ist, für was Raumbesetzung anbetrifft, aber andererseits eben, wenn man das dann clever auflöst und dann ins hohe Pressing auch mal übergeht und dann eben so ein schwaches Zuspiel des Torhüters erzeugt und gleichzeitig das gut abgestimmt ist mit den beiden Stürmern, die dann aggressiv pressen, was auch in den Vorwochen nicht unbedingt so zu sehen war, dann hat man zumindest ein etwas effektiveres Defensivsystem. Auch in anderen Szenen war Werder viel kompakter. Das hat zuletzt oftmals gefehlt. Da war einfach der Abstand zwischen Stürmern und Mittelfeldspielern zu hoch. Die Flügelspieler ließen sich zu schnell nach hinten drücken, dadurch auch keine Präsenz vorn. Man ist den Gegner nicht angelaufen. Dadurch konnte man auch, sagen wir mal, keine schwachen Pässe erzwingen oder man konnte ihn nicht auf den Flügel lenken, was ja eigentlich so in jede Mannschaft oder viele Pressingmannschaften gerne tun, abgesehen von RB Leipzig, die machen es genau umgedreht, die wollen den Gegner ins Zentrum leiten, aber bei Werder wäre es ja eigentlich ganz, ganz typisch, dass man versucht, den Gegner nach außen zu leiten und dann dort an der Außenlinie festzunageln, eben immer mit Hilfe der, muss man sich vorstellen, dass die Seitenauslinie immer eine Art zusätzlicher Verteidiger ist, da kann ja keiner hin, ist wie eine Wand, und deshalb ist es ja für viele Mannschaften auch einfacher, jemanden zu isolieren an der Seitenauslinie. Aber das hat bei Werder nicht geklappt, weil sie viel zu passiv waren und sehr tief standen, sich zurückdrängen lassen haben. Und deshalb gegen Hertha eben war das nicht der Fall, sondern sie haben da eigentlich eine gute 180-Grad-Wendung hingelegt. Mhm. Und das war gegen Hertha, die sich natürlich auch dann schon überfordert gezeigt haben. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, gegen ein passiv verteidigendes Werder hätte man sicherlich mehr Erfolg gehabt. Aber in dem Moment das aggressive Anlaufen von Pizarro und Kruse gegen die Innenverteidiger, das klare Zustellen im Zentrum, sodass sich auch die Sechser von Hertha nach der Ballannahme nie drehen konnten. Die mussten eigentlich, also die haben den Ball bekommen, standen mit dem Rücken zum Tor von Werder und mussten den Pass sofort wieder zurückspielen, weil sie eben angelaufen wurden direkt. Also auch da hat es eigentlich ganz gut funktioniert, wie schon gesagt. Manndeckung können auch hier und da von Vorteil sein, beziehungsweise wenn sie richtig dosiert und strategisch klug eingesetzt werden. Und somit hat man Hertha neutralisiert, mehr oder weniger, erzielt das 1-0 und geht in die zweite Halbzeit mit der Führungstreffer. Und verteidigt ist dann auch weiterhin gut. Nicht konstant perfekt, aber gut. Gerade auch mit Blick auf das, was Werder eben in den Wochen zuvor gezeigt hat. Hertha bietet dann auch in der zweiten Halbzeit wenig an und man fährt eigentlich einen nicht entspannten, aber doch ganz solide erspielten Dreier ein. Wer hätte das eigentlich gedacht? Also gerade vor 2-3 Wochen, als Werder auch noch total in der Krise war und mit Niederlagen und höchstens mal einem Unentschieden in Hamburg, da konnte man auch nicht daran glauben, dass jetzt 2 Siege in Folge dastehen, aber das hat den ersten kleinen Befreiungsschlag gegeben, eben jetzt im Abstiegskampf.
Geht rauf und runter in der Liga, haben wir ja schon vorher angesprochen. Vielleicht wieder eine Positivserie. Der Kicker schreibt, die Hoffnungen im SVW-Angriff ruhten natürlich neben Routinier Pizarro, in Klammern 38, und dem endlich fitten Kruse, der vergangenen Spieltag sein erstes Bundesliga-Tor für die Grünen-Weißen erzielt hatte, vor allem auf Dribbelkünstler Gnabry. Und dann noch Bartels dazu und dann hast du das magische Viereck oder was weiß ich, die fantastischen Vier. Oder keine Ahnung, gab es nicht schon mal, so ein magisches Dreieck in der Bundesliga-Geschichte?
Stuttgart.
Ja, genau. Bobic, Balakow, Elber. Und dann, das finde ich immer noch sensationelles Interview mit Elber, als dann gefragt wurde, ob er denn bleibt beim VfB Stuttgart. Und dann gesagt hat, muss ich sehen, was Freddy macht, muss ich sehen, was Baller macht. Und wir wissen ja, wo er dann hingegangen ist.
Aber das ist natürlich schon eine Ecke her. Also das
der ist schon ein bisschen her, ja.
Vor 20 Jahren.
Ja. Und dann hat nicht irgendjemand dann auch mal, haben die nicht dann sogar, hat Bobic nicht sogar, irgendjemand hat Musik gemacht und dann haben sie sich irgendwie das tragische Dreieck genannt oder so. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber irgendwie haben sie das halt dann mit dem magischen Dreieck dann nochmal aufgefangen.
Also bei schlechter Musik kennst du dich eher aus.
Ja. Also, Hertha BSC mit einer 0-1-Niederlage gegen Werder Bremen. Bevor ich zu dem Spiel komme, das ich gesehen habe, ihr werdet euch wundern, was ich mir angeschaut habe, aber ich habe da gearbeitet, also hatte keine Wahl sozusagen.
St. Pauli.
Nein. Ich will was Neues machen im Vorcheck. Und zwar was für mich eigentlich gar nicht so arbeitsintensiv ist, aber für euch vielleicht, oder wo ihr euch beteiligen könnt. Konstantin, du vielleicht auch, wenn du Lust hast. Und zwar eine Sendung, in der einfach Hörer, Blogger, Podcaster, andere, einfach mir und euch natürlich dann auch in 3 bis 5 Minuten erzählen, was sie geschaut haben am Wochenende, was sie gesehen haben, eine kurze Einschätzung dazu. Es kann taktischer Natur sein oder kann auch irgendwie Stadion, Atmosphäre, Feeling oder was weiß ich sein. Und das können auch mehrere Spiele sein, aber wichtig ist 3 bis 5 Minuten, also wirklich kurz, damit man so mehrere dann aneinander schneiden kann und dann einfach so einen kurzen Überblick über das Wochenende hat. Vielleicht sind auch manche Spiele zweimal dran und man hat dann unterschiedliche Einschätzungen. Also wenn ihr da teilnehmen wollt, dann macht das gerne und schickt mir dann, nehmt das einfach mit dem Handy auf, einfach mit so eine Sprachaufzeichnung, geht wunderbar, oder was man da, WhatsApp-Sprachnachricht oder so, und dann weiß ich nicht, ob man da E-Mail draus machen kann. Auf jeden Fall, die E-Mail-Adresse wäre forecheck@cfetzer.com. Forecheck mit F-O-R-E und dann check, C-H-E-C-K, @cfetzer.com. 3 bis 5 Minuten, Konstantin, 3 bis 5 Minuten ist eine Herausforderung. Würdest du das hinkriegen? 3 bis 5 Minuten über ein Spiel oder vielleicht sogar über mehrere Spiele? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es nennen soll.
Nein.
Ja, ich weiß, aber probier's. Oder es schneidet dann einfach ab. Also stell irgendwie so einen Timer ein und dann, ich wollte eigentlich doch noch über die inversen Flügel, wollte ich eigentlich noch sprechen, aber kann ich jetzt nicht mehr, weil die 5 Minuten vorbei sind. Wie nenne ich das Ganze? Ich weiß nicht. Was hast du geschaut oder so, habe ich mir gedacht. Einfach so. Was hast du geschaut? Ich stelle einfach die Frage, was hast du geschaut, und dann könnt ihr erzählen, was ihr geschaut habt. Und es geht nicht nur um Fußball. Nee, ihr könnt auch über Eishockey sprechen zum Beispiel oder über American Football oder über vielleicht unterklassigen Fußball oder über Rugby oder über Volleyball, Handball, Basketball oder Frauenfußball, was ihr halt gesehen habt, und berichtet uns einfach davon. Und dann, es darf natürlich nicht beleidigend sein. Also wenn ihr das aus Fansicht macht, dann könnt ihr das gerne emotional machen, aber jetzt nicht beleidigend. Ich höre mir das dann auch an, ob ich es mit reinnehme, und dann schneiden wir das einfach zusammen, haben wir eine schöne Sendung, vielleicht eine Stunde oder so, über alles, was am Wochenende sportlich so passiert ist und eure Einschätzungen. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch beteiligt. Und Konstantin, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du dich beteiligst. Also forecheck@cfetzer.com. Und dann probiere ich das mal umzusetzen. Ich habe nämlich gesehen, neben zwei Eishockey-Spielen am Wochenende, die Partie Freiburg gegen Darmstadt. Also für mich, vor dem Spiel habe ich gedacht, es wird ein absolutes Topspiel. Mhm. Ich meine, beide spielerisch sehr, sehr stark und setzen jetzt nicht unbedingt auf defensive Kompaktheit, sondern marschieren nach vorne und kombinieren wunderbar. Und dann ist es halt tatsächlich so, dass beide sehr defensiv spielen. War total überraschend für mich. Darmstadt ja mit neuem Trainer, mit Ramon Berndtroth, der Norbert Meyer abgelöst hat. Und man hört aus Darmstädter Kreisen, dass das jetzt allerhöchste Zeit war, denn es hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert zwischen der Mannschaft und Norbert Meyer, der es wohl nicht geschafft hat, dieses Wir-Gefühl, was in der Vorsaison Dirk Schuster vorgelebt hat und auch etabliert hat, da in Darmstadt weiterzuführen, was ich komisch finde, denn wenn man sieht, etwas hat funktioniert, dann weiß ich nicht, warum man das nicht weiterführt. Und Darmstadt hat gut gespielt, also natürlich sehr defensiv, sehr kompakt, aber es hat mir gefallen. Es hat irgendwie, man hat wieder dieses alte Darmstadt aus der Vorsaison gesehen. Dann, wenn mal ein Schuss geblockt wurde, so, dann geballte Fäuste und gegenseitig angefeuert und Sulu dann bei einem gewonnenen Zweikampf, jawohl, super, weiter so. Und haben gut verteidigt in der ersten Halbzeit, haben kaum was zugelassen. Freiburg auch sehr einfallslos, viel mit weiten Bällen operiert, von der Mittellinie an den 16-Meter-Raum, also der klassische Spielzug, irgendwie Gulde da von der Mittellinie hoch in Richtung Niederlechner und der sollte den dann irgendwie halt festmachen, ablegen oder verwerten und das hat nicht so wirklich geklappt, weil da hinten halt zum Beispiel Sulu gestanden hat und auch Niemeyer, der übrigens zum ersten Mal seit 2012, damals noch bei der Hertha, in der Innenverteidigung gespielt hat, sehr alte Mannschaft bei Darmstadt. Berndtroth hat da ein paar mit reingenommen, die unter Meyer überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben. Zum Beispiel Gondorf auch von Anfang an dabei, hat mir auch gut gefallen. Und ja, dann Distanzschüsse von Darmstadt in der ersten Halbzeit. Vrančić zweimal daneben und dann sogar noch ein Pfostenschuss von Fedecki kurz vor der Pause. Ein Außenpfosten nach einem Pass von Shiplock, der sich auch da vorne drin aufgearbeitet hat und in der zweiten Halbzeit dann Schusschancen gehabt hat. Und dann, ja, Freiburg ist nicht wirklich besser geworden, hat Höfler gebracht. Ein bisschen mehr spielerisch war dann da zu sehen. Und dann gibt's kurz vor Schluss Elfmeter für Freiburg. Und ich finde, es war keine ganz klare Fehlentscheidung. Es war schon sehr, 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 sehr hart, diese Elfmeterentscheidung. Ich würde sagen, wenn sich der Schiedsrichter Wolfgang Stark was das nochmal anschaut, dann würde er es nicht zurücknehmen nach der Zeitlupe. Das glaube ich, und deswegen, das ist so für mich das Kriterium. Ja, okay, dann ist das ein Kann-Elfmeter, aber halt wirklich schon mit einem sehr, sehr kleinen Kann. Und Petersen, der ihn rausgeholt hat, und man muss wirklich sagen, rausgeholt, verwandelt ihn dann sehr, sehr sicher. Und Freiburg gewinnt mit 1-0 und es passt zur Darmstädter Situation momentan, dass im Gegenzug oder in der Nachspielzeit Gondorf noch eine gute Freistoßchance hatte und den dann ganz knapp vorbeischießt, links am Kreuzer. Also der hat dann auch noch da den Pfosten touchiert oder die Spitze da, als wo Latte und Pfosten zusammengehen, hat er noch touchiert. Geht halt nicht rein. Und Darmstadt verliert wieder, war jetzt das 7. Pflichtspiel in Folge, das verloren wurde, oder war es sogar das 8. Auf jeden Fall eine Serie, die es noch nie gegeben hat für Darmstadt im Profifußball. Genau, mit dem DFB-Pokal aus Astoria Waldorf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stimmt schon. 7 Pflichtspiele in Folge verloren, auch zuletzt zweimal nicht getroffen gegen HSV und gegen Freiburg. Ja, blöde Situation. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Darmstadt halt mit diesem Darmstadt 98 Fußball in den nächsten Wochen oder bis zur Winterpause oder nach der Winterpause zumindest dranbleiben kann und diese Niederlagenserie mal beenden kann. Ja, so viel von mir zu Darmstadt, zu Gast bei Freiburg. Und es war halt einfach, Konstantin, so wie es eigentlich zu erwarten war in Wirklichkeit. Ich meine, das war alles ironisch vorher. Es sind einfach zwei Mannschaften, die über ihre Kompaktheit kommen. Und auch Freiburg ist da, also Grifo in Ansätzen, aber der war dann in der ersten Halbzeit auf Außen ziemlich verloren. Ich glaube, dass Streich das auch so ein bisschen gemerkt hat, ihn dann ein bisschen mehr in die Mitte gezogen hat und dann irgendwie das, um das Zentrum zu besetzen. Höfler, denke ich, der war zuletzt gelb gesperrt, wird dann auch im nächsten Spiel wieder von Anfang an spielen. Aber ja, unter dem Strich gewinnt Freiburg das Ding halt und ist Tabellenneunter und damit kann man ja voll zufrieden sein. 19 Punkte nach 14 Spieltagen. War jetzt nicht unbedingt hübsch, aber ja, sie gewinnen es halt. Holen 6 Siege jetzt in dieser Saison. 6 Siege an Unentschieden, 7 Niederlagen. Passquote vielleicht mal nochmal.
1-1.
Hm? Was meinst du?
Ich wollte nur einen Schatz machen, aber ich wollte nur einen Schatz machen, aber du kannst das zu Ende ausführen.
Nee, mach ihn, den habe ich nicht gehört. Na, mach ihn ruhig.
Nee, ich wollte nur sagen, diese Analyse hättest du fast 1-1 auf das heutige Sonntagnachmittagsspiel Sandhausen gegen Würzburger Kickers übertragen können.
Hast du das geschaut oder was? Nee. Passquote von 80% bei Freiburg, das überrascht mich tatsächlich ein bisschen. Und 66% bei Darmstadt. Mehr Ballbesitz Freiburg. Ja, weil wenig Torchancen. 12, 16 Torschüsse dann hinten raus. Ja, was schreibt denn der Kicker zu der Entscheidung von Wolfgang Stark? Das würde mich schon auch nochmal interessieren, weil ich habe tatsächlich jetzt auch nicht mal Colinas Erben dazu gelesen, weil ich einfach finde, es gibt solche Situationen, wo du halt einfach, wo es halt Kannentscheidungen gibt. Hast du den Elfmeter gesehen? Hast du das gesehen, die Situation? Fitetski hat halt den Arm draußen und Petersen nimmt das an. Das war halt irgendwie ein bisschen unglücklich, dass der Arm draußen war, aber hat, glaube ich, auch damit zusammen hat damit zusammengehangen, dass Fedetzky einfach gestolpert ist und dann sich irgendwie so fangen wollte. Und vorher war es vielleicht so ein kleiner Rempler von Süjünsche auch schon an Esse, also da hätte man auch schon abpfeifen können. Ich sag mal so, und das ist jetzt wieder sehr provokativ, und dann werden viele sagen, auf mit dem Schmarrn, aber wenn das bei den im 16er der Bayern ist, dann gibt's den Elfmeter nicht.
Oh, das ist natürlich eine steile These.
Also steil ist sie, glaube ich.
Ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Zumindest ist es so, dass das eine sehr, sehr komische Szene war, um es mal so zu sagen. Also da hält der Torhüter den Ball nicht fest, lässt ihn fallen und dann gibt's außen, auch so ein bisschen vom Tor weg, dann so eine Situation, es fällt einer hin, liegt am Boden oder geht zu Boden und sein linker Arm trifft den Fuß des Spielers, Bein des Spielers, sowas in der Richtung, und der geht dann zu Boden und kurz vor der Torauslinie und dafür gibt's dann 11 Meter kurz vor Schluss. War natürlich schon etwas merkwürdig, die ganze Situation einfach. Dann aber gut verwandelt von Petersen.
Der war aber mal richtig gut geschossen. Der
hat wahrscheinlich immer noch Albträume vom Sommer.
Ja, ja. Hat er dann mal einen verschossen?
Ja.
Auch nicht so einen unwichtigen.
Kann mich nicht erinnern.
Wolfgang Stark, steht noch nichts da beim Kicker. Kommt anscheinend immer am Montag erst. Also ich habe noch keinen, gab es noch. Also ja. Das ist, also ich habe auch irgendwo gelesen, Witz und was weiß ich, aber ein Witz war er für mich halt nicht. Den gibst du normalerweise nicht, denke ich mal, aber ja. Ist jetzt auch kein, also wie gesagt, wenn es einen Videobeweis gäbe, dann würde ich sagen, das ist keine, wie man halt bei der NFL in der NFL so schön sagt, keine conclusive evidence, dass man den zurücknimmt, würde ich sagen.
Genau, das wollte ich eigentlich, oder darauf wollte ich mal ganz kurz eingehen. Also es gibt ja keinen Videobeweis und Videoschiedsrichter und so gibt es ja nicht, im Moment zumindest jetzt in der Bundesliga. Aber was Sky ja macht, ist ja diese Schalte dann zu Merck oder Gagelmann. Ja, wir haben auch schon ein bisschen über Gagelmann manchmal gescherzt, dass der immer so wahrscheinlich aus dem Kriegsgebiet dann immer es funkt. Aber Merck macht das ja auch im Studio. Und die geben dann ihre Einschätzung. Und für mich ist das immer so, ich meine, die sind jetzt auch Schiedsrichter. Klar, die sind jetzt natürlich mittlerweile keine aktiven Schiedsrichter mehr, aber die könnte man ja theoretisch für sowas auch einsetzen, wenn man jetzt einen Videoschiedsrichter irgendwo in der Kabine hätte. Die sind ja nur aufgrund ihres Alters dann nicht mehr auf dem Feld, weil man da eben eine Altersgrenze setzt, weil auch die Schiedsrichter ja eine gewisse körperliche Voraussetzung haben müssen. Aber um videische Schiedsrichter zum Beispiel zu sein, kann man auch irgendwo sitzen einfach. Jetzt ist es aber häufig auch so, dass die Einschätzung, oder wie schätzt du eigentlich die Rolle so ein, die da auch Merck und Gagelmann spielen? Oder wie schätzt du deren Einschätzungen? Wie schätzt du deren Einschätzungen, die so liefern während der Spiele ein?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das selten sehe, weil ich gleichzeitig normalerweise halt selber arbeite. Aber ich denke, dass es halt einfach auch schwer ist. Also ich finde grundsätzlich, meiner Meinung nach, und das ist natürlich jetzt ein bisschen wieder ausgeholt, aber ich finde, man sollte Kollegen halt nicht vor den Bus schubsen. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Und das ist vielleicht, da kann jetzt jemand sagen, das ist jetzt irgendwie, weiß ich, hasenfußmäßig, aber ich finde, das gehört sich halt nicht in der Öffentlichkeit. Und das waren halt Ex-Kollegen für die beiden, ne? Und dann musst du halt einfach die Kritik. Kannst du natürlich schon äußern, aber du natürlich kritisierst du sofort einen, der den gleichen Job macht, den du vor ein paar Jahren auch noch gemacht hast. Und ich glaube, es ist schwer für die beiden, da halt mal wirklich ganz deutlich zu sagen, so und so war das. Aber ich bin halt trotzdem noch der Meinung, wenn man den, das ist einfach, das geht so schnell und das ist emotional, 24.000, enges Stadion im Schwarzwaldstadion da in Freiburg, da wird dann der Elfmeter gefordert und der Schiedsrichter muss innerhalb von allerkürzester Zeit muss er das entscheiden. Und ich finde, der Schiedsrichter muss die Möglichkeit haben, das nochmal überprüfen zu können, weil es jeder ja sieht und dann wird sogar noch drüber diskutiert und Ex-Kollegen diskutieren drüber. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, dass Gagelmann und Merck das halt einfach teilweise abgeschwächt machen, weil sie keine Lust haben, halt da so ganz klar zu sagen, hey, das war scheiße, was er da gepfiffen hat. Und das war komplett falsch.
Ja, Ja, da wäre es jetzt sogar interessant, ob man nicht jemand eben wie Alex Feuerherr zum Beispiel dann eher mal dafür
einsetzt,
der dann vielleicht weniger Probleme hätte.
Aber vor allem, der macht das ja.
Zu machen. Ich verstehe absolut den Punkt. Ich würde das wahrscheinlich, gerade weil man ja auch schon häufiger gehört hat, dass eben, sagen wir mal, die Schiedsrichtergilde auch im gewissen, Hochcharakter entwickelt, zuweilen, weil man eben so eine spezielle Gattung sozusagen im Fußball darstellt. Also man ist ja, klar, jeder ist irgendwie Mitglied in einem Verein, aber an sich ist man so ein bisschen auf sich alleine gestellt, beziehungsweise nur in den kleinen Teams unterwegs. Und sind wir ganz ehrlich, so richtig mag ja den Schiedsrichter keiner im Stadion, weder Heim noch Auswärtsmannschaft. Also, ja. Also der Schiedsrichter ist ja immer so ein bisschen, das ist so ein bisschen der unbeliebte 13. Mann der Klasse, so ungefähr. Den mag irgendwie keiner. Vielleicht teilweise ein bisschen unfair, aber wie gesagt, also Schiedsrichter ist an sich eigentlich auch ein undankbarer Job. Immer Respekt vor denen, die es machen, weil ich meine, man wird nicht unbedingt berühmt, wenn man nicht gerade Pierluigi Collina ist, und die Bezahlung ist jetzt auch nicht unbedingt grandios, weil es ja auch kein richtig professioneller Job eigentlich, also zumindest in Deutschland ist.
Naja, da kann man sich schon ganz gut was dazu verdienen, so ist es ja auch
nicht. Ja, aber du stehst schon voll. Weißt du, der Schiedsrichter pfeift Spiel, also der gibt einem Spieler eine rote Karte, einem Ersatzspieler eine rote Karte, der verdient das Zehnfache.
Ja, wenn es reicht.
Ja, also, aber ja, mindestens. Ich habe jetzt von einem Ersatzspieler geredet. Wir reden mal nicht von den Topverdienern, dann bei Bayern München zum Beispiel. Also Schiedsrichter ist an sich ja schon ein undankbarer Job. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, und dass es da vielleicht so einen gewissen Kameradengeist gibt, Kameradschaftsgeist, da kann ich gewisserweise nachvollziehen. Insofern könnte man auch fragen, ob jetzt Merck und Gagemann da vielleicht auch nicht die richtigen sind, um das dann zu bewerten, weil ich finde trotzdem, dass was das Sky macht quasi, um eben da auch eine kurze Analyse dann zu solchen Entscheidungen zu bekommen, ist ja an sich ein sehr guter Ansatz. Einfach auch für den Zuschauer noch was extra, dass eben noch einfach mal jemand gibt, der dann eine Meinung, ein Fachkundiger eine Meinung dazu äußert, eine Einschätzung gibt. Anders als vielleicht der Kommentator, der auf 10 Dinge gleichzeitig achten muss und eben auch nicht, auch gerade in solchen Dingen dann auch nicht unbedingt ein Experte ist. Gibt ja auch dann manchmal die interessante Situation, wo dann der Kommentator so sagt, also das war kein Elfmeter, und dann schalten sie Merck zu und dann sagt, ja, das war einer.
Ja.
Also, weil, klar.
Aber du hast dann auch, das Ding ist halt auch, dass
kann jetzt jemand wie Merck.
Das Problem ist halt auch, dass du halt, also jetzt, ich glaube, der Elfmeter da in Freiburg war ein gutes Beispiel, dass du halt einfach, du kannst ganz selten sagen, das war klar oder es war klar, also gibt's natürlich schon, also weiß ich, die Aktion Fährmann gegen Werner, da kannst du klar sagen, aber ich finde auch erst an der Zeitlupe, für mich zumindest, das war klar keiner, und dann gibt's natürlich auch so klare Fouls, wo er halt voll trifft und er hat sich vor den Ball weggelegt und er räumt ihn voll ab, und da gibt's natürlich keine Diskussion, aber dann gibt's halt so viele, die in der Grauzone drin sind, und da finde ich auch, da sollte man dann nicht zu sehr dann immer von absoluter Fehlentscheidung und sonst was sprechen, sondern, also dieses Kann-Elfmeter hört sich ja auch so ein bisschen an, als will man sich da rausreden, aber es gibt halt einfach mal oft so Situationen, da sagst du, manchmal wird der gepfiffen und manchmal wird er nicht gepfiffen, und oft ist es halt, also ich glaube auch andersrum wird dann vielleicht nicht gepfiffen, aber da muss man auch stark verstehen, ja, also ich meine, es ist halt da greift, denke ich, schon der Heimvorteil, auch wenn es keiner zugeben will, aber wenn halt 24.000 oder 22.000 den fordern, dann wird er eher gepfiffen, als wenn halt 1,5, 2, weiß nicht, wie viele Darmstädter da dabei waren, 1.000 den fordern. Es ist einfach so. Und es gibt ihn auch gegen die Bayern nicht. Es ist einfach so. Es gibt ihn nicht. Es gibt ihn eher für die Bayern, ja. Oder was weiß ich, da die Situation Douglas Costa in der Vorsaison gegen Augsburg. Wenn jetzt die Bayern-Fans wieder schreien, aber es ist halt einfach so. Ja. Und man darf es aber trotzdem wieder nicht sagen, ja, weil dann sagt man ja, man ist wieder parteiisch. Und das hat aber mit Parteilichkeit überhaupt nichts zu tun, sondern mit einer speziellen Situation, in der sich die Leute befinden.
Eine Sache, die mir natürlich da wiederum auffällt, und über die hatten wir auch schon mal gesprochen, ist, dass eigentlich der Schiedsrichter, oder dass ich eben manchmal glaube, die Schiedsrichter sollten sich mit Entscheidungen zurückhalten, wenn sie sich, also gerade auch, es heißt ja immer bei Abseitssituationen, zum Beispiel zugunsten des Angreifers. Also quasi sich wirklich hundertprozentig sicher sein, ansonsten das Spiel weiterlaufen lassen. Bei einer Notbremse könnte man wiederum sagen, ist es vielleicht schwerer zu beurteilen, ist es zugunsten des Verteidigers oder zugunsten des Stürmers, denen die Chance geraubt wurde, kann man, aber bei so einer Situation natürlich jetzt wie jetzt in Freiburg, da würde ich sogar sagen, da sollte eher der Grundsatz gelten, im Notfall oder sagen wir mal im Zweifelsfall heißt es ja, Zweifelsfall zugunsten des Verteidigers. Es war keine klare Torchance. Und wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, sollte man einfach nicht pfeifen. Also die Situation einfach weiterlaufen lassen. Vielleicht war es ja schließlich so hundertprozentig sicher. Okay.
Ja.
Wie gesagt, aber zumindest, dass diese Regelauslegung oder dass diese Vorgabe der Interpretation oder diese Vorgabe für das Agieren des Schiedsrichters vielleicht ein bisschen mehr zu Herzen genommen wird. Also bei Abseitssituationen sehe ich es auch sehr häufig. Da ist es so knapp, da war der Stürmer womöglich mit einer Ellbogenspitze weiter vorn, das hatte ich ja schon mal ausgeführt, und er wird abgepfiffen. Da sage ich, also es war so eine knappe Situation, ich glaube nicht, dass der Linienrichter sich zu hundertprozentig sicher war. Und dann lasse ich eben weiterlaufen, weil der Pfiff ist eigentlich gravierender als das Weiterlaufen lassen.
Ja, aber da habe ich ja auch, da haben wir schon mal diskutiert und habe ich ja auch gesagt, und ich glaube, ja, das ist auch bei den Schiedsrichterassistenten so drin, lieber nehme ich halt mal, hebe ich die Fahne und erkenne ein Tor ab, als andersrum. Ja, das ist ein Tor, weil das Tor, das Feld ist halt einfach da, ja, also das steht halt auf der Anzeigentafel. Über die andere, dann kann man vielleicht nachher sagen, ja, aber das wäre eigentlich ein Tor gewesen oder wäre da eigentlich alleine aufs Tor zu. Es gibt ja auch andauernd, dass einer alleine aufs Tor zu läuft, so wie zum Beispiel unter der Woche bei Gladbach Barcelona, wer war es denn da gleich in der Anfangsphase, der zurückgepfiffen wurde? Hahn, war kein Abseits, ja. Da wird dann natürlich nach der deutlichen Niederlage nicht mehr drüber gesprochen, aber das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Torchance, die halt einfach zurückgenommen wird. Und
gerade in der Situation ja eigentlich auch gravierend, weil man hätte ja theoretisch eine Führung erzielen können.
Ja, genau. Es ist natürlich schon eine wichtige Situation für das Spiel, ja. Aber das ist dann, ja, genau. Es wird dann nicht mehr drüber gesprochen. Wenn es andersrum ist und der ist drin und es war aber in Wirklichkeit abseits, dann wird dann, weiß ich nicht, wie viele Wochen darüber gesprochen. Und das ist halt gerade das Ding. Aber du hast schon, also ich bin da bei dir, weil ich finde zum Beispiel, dass ja, klar, du musst halt bei Abseits kannst du halt einfach die Linie ziehen, dann hast du schwarz-weiß, ja. Also dann kannst du dann natürlich nicht im Spiel, da ist es unglaublich grau, weil einer rausläuft und der andere rein und das ist ja alles dynamisch, aber du kannst bei Abseits halt das Bild anhalten und die Linie ziehen und dann ist es schwarz-weiß. Und da finde ich halt auch, eine Zehenspitze ist halt kein Vorteil für den Stürmer, ja. Also was bringt die Zehenspitze, die ja weiter vorne ist? Wenn der Gegenspieler vorne im 16-Meter-Raum steht, was bringt ihm da die Zehenspitze, die ja weiter vorne ist, ja? Wenn er das weiter hinten wäre, dann würde er den trotzdem reinmachen, ja, weil er halt sich in der Zeit so positionieren kann. Aber ja, müßige Diskussion. Ein Stück weit, aber interessant. Natürlich, auf jeden Fall.
Ja, auf alle Fälle. Ja. Ich sage eben auch bei so einer Situation wie jetzt in Freiburg, wie gesagt, wenn sich der Schiedsrichter hundertprozentig sicher war, es war eindeutig ein Foul, das muss gepfiffen werden, okay, dann ist der Pfiff berechtigt. Wenn er aber sagt, ja, das so 70-30 war ein Foul, war aber eben auch nicht mal eine klare Torschance oder etwas dergleichen, dann sollte man womöglich nicht pfeifen, einfach weiterlaufen lassen. Also die ganze Situation eben gar nicht ahnden. Weder jetzt ein Pfiff auf Schwalbe oder sowas dann geben, was man theoretisch auch machen könnte, wenn man sagt, das war kein Foul, war es dann Schwalbe, sondern eben einfach sagt, ja, da war womöglich eine kleine Berührung da, aber es war nicht eindeutig und in dem Fall lässt man einfach weiterlaufen und unterbricht das Spiel nicht. Ich meine, bei Werner zum Beispiel, bei der Situation jetzt, also bei der Schwalbe von Werner, müsste man wahrscheinlich sogar die Denkweise wieder etwas umdrehen, weil in dem Moment wird der Stürmer eine Chance geraubt.
Ja.
Also müsste man eher sich sehr sicher sein, dass es eine Schwalbe war, ja, um es dann nicht zu pfeifen. Also es ist sehr kompliziert
und
situationsabhängig.
Und selbst aber, da würde ich ja dem Schiedsrichter keinen Vorwurf machen, weil da wurde ja auch geschrieben und kommentiert die vergangene Woche. Das geht halt so schnell. Ich hab das Spiel gesehen, ich hab's auch nicht gesehen, dass es eine Schwalbe war zuerst. Und dann habe ich halt zwei oder drei Zeitlupe und dann kann ich sagen, das ist eine klare Schwalbe. Aber ich meine, ja, das geht so schnell und Werner hat ja auch noch mal mehr Tempo als die meisten anderen. Ah.
Natürlich, ja, auf alle Fälle. Und gerade bei dem Tempo weiß man ja dann auch wiederum, dass nur ein leichter Kontakt am Fußgelenk reicht ja schon,
ja,
um jemanden zu Fall zu bringen oder zumindest aus der Balance zu bringen, dass der dann eben umfällt. Bei dem Tempo, also das ist ja nochmal schwieriger, weil man weiß, okay, vielleicht hat der Torhüter ihn leicht gestriffen mit dem Ellbogen, mit der Hand, wenn der gerade auch runtergeht, das ist ja immer problematisch, wenn die Torhüter dann runtergehen in solchen Situationen, weil da ist schon so viele Foulspiele einfach gab, also wirklich auch Foulspiele, die wirklich stattgefunden haben, wo der Torhüter dann den Stürmer berührt hat und der eben dann hingefallen ist, ohne Intention eine Schwalbe zu produzieren. Das ist klar, der Schiedsrichter dann noch in einer noch kniffliger Lage ist. Bei der Situation in Freiburg hatte ich eher das Gefühl, weil es auch so ein bisschen weg vom Tor war eigentlich und der Ball schon fast, also zumindest wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, der Ball schon fast im Tor aus war. Ja, also es ist natürlich sehr, sehr knifflig und wir können jetzt noch Stunden darüber diskutieren. Vielleicht laden wir mal wieder Alex Feuerherd ein.
Ja, Und also das vielleicht, um vielleicht abzuschließen, also ich finde das, also der könnte das natürlich und das wäre vielleicht tatsächlich tatsächlich auch dann wäre es auch klarer, glaube ich, und dann wären es auch klare Aussagen, weil Alex ja auch einer ist, der schon kritisiert, aber da irgendwie oder halt klar sich positioniert, aber halt ohne irgendwie da jemandem die Schuld für irgendwas zu geben oder irgendwie niederzumachen und halt kein ehemaliger Kollege, der, also jetzt in der Bundesliga halt, der Schiedsrichter die pfeifen und kennt sie wahrscheinlich dann größtenteils auch nicht persönlich und das spielt ja alles mit rein, würde ich sagen. Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Ich bin Christoph Fetzer und weise euch nochmal hin auf, ja, was hast du geschaut oder sowas in die Richtung. Mal schauen, vielleicht fällt mir noch ein besserer Name ein oder könnt ihr auch Vorschläge für den Namen machen. Können wir vielleicht sogar mal da Twitter anwerfen dafür. Egal, auf jeden Fall, ja, fangt da tatsächlich schon auch mit diesem Wochenende von mir aus an und schickt mir einfach so 3 bis 5 Minuten an vorcheck@cfetzer.com über das, was ihr gesehen habt. Eine kurze Einschätzung, wie gesagt, kann eine taktische Analyse sein, kann sein, ich war in der Fankurve und es war wunderbar, die Stimmung war super und wir haben das Team nach vorne gepeitscht, aber es hat nicht ganz gereicht. Und ja, dann kann es auch kürzer sein von mir aus. Egal, einfach eine Einschätzung zu nehmen, was ihr gesehen habt und es kann nicht nur Fußball sein, nochmal. Das sind die gesammelten Ergebnisse des 14. Spieltags der Fußball-Bundesliga. Die Bayern sind Tabellenführer. Hey, da waren sie ja zwischendrin gar nicht. Gewinnen gegen Wolfsburg mit 5:0 und sind Tabellenführer, weil eben Leipzig in Ingolstadt mit 0:1 verliert. Die weiteren Ergebnisse Frankfurt-Hoffenheim 0:0, Köln-Dortmund 1:1, HSV gegen Augsburg 1:0. Schon wieder ein Sieg für den HSV. Wahnsinn. Und jetzt haben sie einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Wahnsinn. Freiburg gegen Darmstadt, wie besprochen, 1:0. Hertha BSC gegen Werder Bremen, wie besprochen, 0:1. Gladbach-Mainz 1:0. Und zum Abschluss des Spieltags Schalke gegen Leverkusen 0:1. Willst du denn noch was loswerden, Konstantin? Vielleicht kurz und knackig.
Ja, vielleicht ganz kurz zum Ingolstadt-Leipzig-Spiel noch. Das war speziell. Ingolstadt mit der frühen Führung in einer Standardsituation und dann in totalen Defensivmodus 5-4-1. Sehr, sehr kompakt, aber eben auch sehr tief vom eigenen Tor in vielen Phasen. 30% Ballbesitz, 43% Passquote.
Das ist wenig.
Das könnte historisch sein,
ja. Ja, Darmstadt hat das schon mal getoppt, also negativ getoppt, oder? Die hatten die nicht mal irgendwas mit 3 vorne?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich bin mir natürlich nicht hundertprozentig sicher, aber das erschien mir schon sehr, sehr wenig, 43%. Gut, ich will jetzt die Hand nicht ins Feuer legen, aber es ist zumindest, sagen wir mal, womöglich die negative Top 10 hat mindestens erreicht. Und Leipzig eben dann natürlich in der Situation, die ihnen nicht liegt. Normalerweise kommen sie eben viel besser ins Spiel, wenn es 0-0 steht, wenn sie mehr Räume haben, weil Leipzig ist gut im Verengen von Räumen, indem man eben langen Ball spielt und dann nachschiebt, Gegenpressing spielt. Aber sie sind eben nicht gut, wenn man den Raum strecken muss. Und in dem Spiel hat man das sehr gut gesehen. Also der Raum, der effektive Raum, der bespielte Raum wurde immer enger. Man ist immer weiter aufgerückt, man ist immer weiter nach vorn gegangen. Hängt auch damit zusammen, dass eben die Spieler für Leipzig alle sehr vorwärtsorientiert sind. Also Keita ist ein Tripler, der nach vorn geht, also der durchs Zentrum kommen möchte. Forsberg ist ein Tripler, der nach vorn gehen möchte. Sabitzer auch sehr vertikal. Werner sowieso. Also hat man eben viele Spieler, gerade in der Offensivabteilung, die eben nicht unbedingt jetzt den Gegner herauslocken und dann von hinten versuchen, mit langen Bällen zu überraschen, sondern wirklich auch eine Mannschaft, die immer wieder nach vorn marschiert und eben automatisch sozusagen das Feld nochmal verkleinert, weil man nochmal den Raum enger macht. Und das hat sich eben dann auch negativ ausgewirkt. Man hatte die ein oder andere Chance trotzdem am Ende gehabt. Man hatte ja auch immer 80 Minuten Zeit, um den Ausgleich zu erzielen. Aber hat eben dann mal nicht gereicht und deshalb auch die erste Niederlage in der Saison. Dass die irgendwann kommen wird, also erst in die Bundesliga zumindest, dass die irgendwann mal kommen wird, das war abzusehen. Das ist auch kein Beinbruch an sich. Also dass man irgendwann mal verliert und das ist, weil man ja auch schon einige knappe Spiele für sich entscheiden konnte, das ist jetzt nicht so überraschend. Und ich glaube, das wird jetzt auch Leipzig nicht unbedingt aus der Bahn werfen. Den ganzen Hype um Tabellenführung hin oder her, das sollte man jetzt auch nicht überbewerten. Ich glaube, man kann schon bei Leipzig auch, oder in Leipzig selber im Verein kann man schon ganz gut einschätzen, auf welchem Leistungsstand man aktuell ist, dass es womöglich etwas übertrieben wäre, jetzt zu versuchen, eine große Tabellenführung oder einen großen Tabellenführungsvorsprung herauszuspielen. Deshalb ist sowas passiert und ich bin vor allem auch gespannt auf den übernächsten Spieltag, wenn man dann auswärts in München antritt, weil natürlich München da als absoluter Favorit in die Partie geht, aber München auch das Spiel machen wird und dann RB Leipzig eher in einer abwartenden Rolle sein kann, beziehungsweise einer reagierenden Rolle, reaktiven Rolle. Mal schauen, wie Ancelotti und die Bayern das handeln dann.
Erstmals seit über 5,5 Jahren hat in der Bundesliga wieder ein Tabellenletzter den Spitzenreiter geschlagen. Zur Passquote habe ich tatsächlich jetzt erstmal nichts gefunden, aber habe mir ein paar Spiele von Darmstadt aus der Vorsaison aufgemacht. Ist gar nicht so niedrig. Da hier beim 2:2 in Dortmund, Heller und Sulu, da die Torschützen Sulu hinten raus. Ich glaube, man erinnert sich nach einem weiten Ball. Passquote von 57%, kann man nichts dagegen sagen. Ballbesitz 23%. Dann habe ich noch ein Spiel gegen die Bayern, da haben sie eine Passquote von 57%. Dann habe ich noch ein Spiel gegen die Bayern, da haben sie eine Passquote von 59%, die Darmstädter Bayern übrigens 90%. Und dann habe ich noch ein Spiel gegen, das war das andere gegen den BVB, das der BVB 2-0 gewonnen hat, da haben die Darmstädter eine Passquote von überragenden 54%. Also, ja, mit einem Vierer vorne ist tatsächlich, möglicherweise sogar historisch.
Die niedrigste Passquote, nein, aber die niedrigste Passquote von Darmstadt in der letzten Saison war bei 48%.
Ah, okay. Da hat er sie schon
gefunden. Kann man bei squawkwa.com nachschauen. Okay. Am Anfang der Saison bei 2 Spielen, einmal auswärts auf Schalke und einmal auswärts in Leverkusen, hatte man bei zweimal 48%.
Okay, und
anschließend mal nie mehr unter 50 gefallen.
Okay, und Ingolstadt hatte jetzt eine Passquote von 43% in dieser Partie. Ja. Schlägt aber den Spitzenreiter mit 1:0. HSV mal vielleicht mal die nächsten Wochen, was sich da vielleicht dann auch in der sportlichen Situation ändert. Am Sonntagnachmittag oder am frühen Abend kam die Nachricht: Bruchhagen für Beiersdorfer. Konstantin, dein Unsung Hero des Spieltags, hast du einen?
Ja, ich würde Robert Bauer von Werder Bremen nehmen.
Na,
der Rechtsverteidiger. Ja, also mittlerweile Rechtsverteidiger, bei Ingolstadt ja eher auf der linken Seite eingesetzt und zuvor eigentlich eher ein Sechser gewesen und jetzt als Rechtsverteidiger sich etabliert, auch Gebre Selassie verdrängt. Also zumindest wird er ihn wohl verdrängen, längerfristig, und hat eine gute, aber unauffällige Partie gemacht, deshalb eigentlich ein perfekter Kandidat für die Unsung Hero Kategorie.
Ich muss mal kurz überlegen, ob jetzt bei Spiel Freiburg-Darmstadt ein Kandidat mit dabei war. Ich finde, Gondorf hat mir schon gut gefallen. Also, der war jetzt ja zuletzt unter Meier nicht mal mehr im Kader, was ja schon abstrus ist. Und das ist schon einer, der ein bisschen Fußball spielen kann und auch will dann. Und dann auch oft muss, weil die anderen die beiden Bälle spielen, aber der fordert dann auch die Kugel und hat, glaube ich, auch da eine ganz spezielle Rolle, dass er halt den Mitspielern auch oft sagt, wie sie sich positionieren müssen oder wie gespielt wird, wie sie nachrücken. Das ist mir in der Vorsaison oft aufgefallen bei Wagner, dass der da auch so ein bisschen coacht auf dem Feld. Das übernimmt jetzt eher Gondorf oder auch Gondorf. Und den würde ich tatsächlich auch, wenn Darmstadt verloren hat, als Unsung Hero dann nominieren. Denn das ist, glaube ich, auch nicht so leicht, wenn du da eigentlich ein wichtiger Spieler in der Mannschaft bist und dann gar nicht mehr im Kader bist und dann zurückkommst. Auch gegen, sag ich jetzt mal, eine Mannschaft, die gegen einen Abstieg spielt mit Freiburg und dann ja aber doch ein gutes Spiel machst. Also Jerome Gondorf. Konstantin, dein Kopfschüttler. Nee, Zungenschnalzer erst. Zungenschnalzer des Wochenendes, auch bekannt als Moment des Wochenendes.
Da wolltest du mir doch aushelfen.
Ja, aber was haben wir dann vorher? Wir haben noch kurz gesprochen drüber. Was hatten wir denn? Der Freistoß von Gondorf war doch schon schön. Da müssen wir nicht nochmal Gondorf nehmen. Zungenschnalzer. Mir fällt halt auch kaum mal einer ein. Hatte ich einen Zungenschnalzer für dich vorher? Mir ist er jetzt entfallen. Tut mir leid. Mir ist er entfallen. Haben wir heute keinen Zungenschnalzer. Kopfschüttler vielleicht.
Mensch.
Kopfschüttler vielleicht.
Da wolltest du auch einen bringen. zu einem mittlerweile zurückgetretenen Innenverteidiger. einen traurigen Kopfschüttler sozusagen.
Ah ja, genau. Also das ist ja natürlich jetzt, passt vielleicht nicht ganz so in die Kategorie, aber der Alvaro Dominguez, das ist natürlich schon bitter. Gibt da auf Twitter bekannt, vor dem Champions-League-Spiel gegen Barcelona, dass er seine Karriere beenden muss, weil es halt einfach nicht weitergeht, weil die Schmerzen zu groß sind, weil er nicht mehr spielen kann. Und das im Alter von 27 Jahren, schon eine Geschichte, die einfach bitter ist. Ich fand eigentlich die Botschaft auch ganz schön da über Twitter, erst auf Spanisch, vor allem an die Fans von Atletico Madrid gerichtet, wo er ja gespielt hat, und dann auf Deutsch, und auf sehr gutem Deutsch, an die Fans von Borussia Mönchengladbach. Also das ist natürlich nicht so schön, in so jungen Jahren halt Sportinvalide zu werden. Jetzt haben wir so einen Absacker da hinten raus, das ist auch nicht so schön. Aber so vielleicht toll. Vielleicht nochmal kurz der Hinweis, um die Stimmung vielleicht nochmal aufzuhellen, dass ihr teilnehmen könnt am Vorcheck. Ihr alle könnt Teil des Vorchecks werden, indem ihr mir so 3 bis 5 Minuten Einschätzungen zu einem Spiel oder mehreren Spielen schickt. Und dann nennen wir das, was hast du gesehen oder irgendwie sowas. Und dann haben wir eine Sendung mit Hörern und Bloggern und Podcastern, die sich einfach äußern und ihre Einschätzungen geben zu verschiedenen Spielen. Ich kann zum Beispiel jetzt auch noch sagen, ich war heute in Nürnberg. Eishockey zwischen den Thomas Sauer Ice Tigers und den Augsburger Panthern. 3. gegen 4. die Augsburger Panther. Schon eine Überraschung in dieser Saison. Haben auch heute wieder gut gespielt. Powerplays überragend. 27,1% vor dem Spiel. 29 Powerplay-Tore in der DEL. Also wir sind beim Eishockey. Das ist absoluter Topwert. Heute machen sie wieder 2. 2 Powerplay-Tore. Hanowski, das erste. Und das zweite macht Trevor Parks. Also sie verlieren trotzdem 2-3 bei den Thomas Sauer Ice Tigers, die ja vor kurzem den ERC Red Bull München in einem sehr begeisterten Spiel mit 6-5 nach Verlängerung geschlagen haben, nach 1-5. Rückstand. Brandon Prust hat einen Penalty verschossen. Brandon Prust kennt vielleicht die einen oder anderen noch aus der NHL. Egal, so in die Richtung halt. Also ihr könnt
ja,
da auch...
Ja, genau. Jetzt haben ungefähr alle abgeschaltet.
Ihr könnt da auch die Begeisterung für andere Sportarten durchaus durchblicken lassen. Das mag ich ja, wenn man sich mit mehr als Fußball beschäftigt. Vielleicht auch mal so ein MMA-Fight, Eckner. Vielleicht mal so ein Fight und du sagst, warum der Uppercut jetzt nicht ganz optimal war und warum das in Ordnung ist, dass man noch auf denjenigen draufhauen kann, der am Boden liegt. Aber das alles dann an anderer Stelle. Danke an dich, Konstantin.
Danke an dich und an die Zuhörer, die jetzt noch da sind.
Konstantin Eckner auf Twitter @cc_Eckner. Den Vorcheck hört ihr über www.checkpot.fm oder in eurem Podcatcher, wo ihr ihn hoffentlich abonniert habt. iTunes-Rezensionen nehmen wir immer gerne und Bewertungen. Wir freuen uns, wenn sich die Hörerzahl steigert, dann haben wir auch mehr Motivation, vielleicht andere Sendungen zu machen und regelmäßig auch weiter über die Bundesliga zu sprechen. www.facebook.de/dervorcheck, Twitter @check_pod, ich bin dort @fetzi6. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal holen.
Vorcheck, der Sportpodcast.